Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Viel weniger Schäden und mehr Gewinn aus dem Kapitalmarkt. Die Gebäudeversicherung Graubünden hat ein gutes Jahr hinter sich. Ausruhen auf dem Ergebnis will sich die GVG aber nicht.
Wir brauchen also die Reserve, dass wir wirklich auch ganz grosse Ereignisse abdecken können.
Wie sich die GVG auf so ein Jahrhundertereignis vorbereitet? Und in Glarus feiert morgen einen speziellen Film Premiere.
Es ist ein Heimspiel. Es sind vier Glarner Persönlichkeiten, die bekannt sind in Glarus. Die Premiere ist in Glarus. Die kennen alle und finden es alle super.
Vor allem sind die vier Persönlichkeiten vor über 40 Jahren schon mal in einem Film porträtiert worden. Warum das jetzt nochmal der Fall ist und was vom Film zu erwarten ist. Das zwei von unseren Themen heute. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Letztes Jahr hat es im Kanton Graubünden weniger kaputte Häuser gegeben. Für die Gebäudeversicherung Graubünden heisst das deutlich weniger Aufwand für Gebäudeschäden. Gleichzeitig ist mehr Geld reingekommen, dank mehr Gewinn aus Kapitalanlagen. Zusammengefasst, das Jahr 2023 war für die GVG außerordentlich gut gewesen. An was das liegt, weiss der Markus Seifert.
Statt fast 19 Millionen Franken wie im langjährigen Durchschnitt hat die Bündner Gebäudeversicherung nur 15 Millionen Franken Schäden müssen zahlen. Davon sind 8,3 Millionen an Feuerschäden gegangen. Weitaus mehr Anteil am guten Ergebnis haben die Gewinne aus dem Kapitalmarkt. Dort hat die GVG fast 40 Millionen Franken vorwärts gemacht. Das war auch nötig, weil im 2022 haben sich fast 64 Millionen an der Börse in Luft aufgelöst. Trotz der schweizweit tiefsten Prämie kann die GVG im Katastrophenfall jetzt auf fast 690 Millionen Franken zurückgreifen. Das wären theoretisch vier sogenannte Jahrhundertereignisse. Der GVG-Direktor Marc Handleri.
Die ursprüngliche Aufgabe oder der Hauptzweck der Gebäudeversicherung ist, dass man genau, wenn man eine sehr grosse Not hat, dass wir dann da sind für unsere Kundinnen und Kunden. Und das ist halt bei einem Jahrhundertereignis. Das heisst, wir müssen uns auf das ausrichten und nicht auf ein durchschnittliches Jahr. Und ansonsten hätten wir nach einem Jahrhundertereignis würden sich Prämien dann verdoppeln oder verdreifachen. Und wir brauchen also die Reserve, dass wir wirklich auch ganz grosse Ereignisse können abdecken.
Mehr und grössere Ereignisse, das ist durchaus möglich. Experten erwarten mit dem Klimawandel mehr Waldbrände und mehr Trockenperioden. Die GVG muss sich auf das vorbereiten.
Die Risikoexposition, die wird sich ändern. Es ist nicht ganz klar, in welche Richtung es geht. Wir bereiten uns vor, einerseits, dass wir auf gesamtschweizerischer Ebene mit anderen Gebäudeversicherungen zusammen auch investieren in Forschung, um die Phänomene besser können zu verstehen und dann uns können besser vorzubereiten. Andererseits bereiten wir uns eben darin vor, dass wir genügend Reserven haben, dass wir Rückversicherungen abgeschlossen haben, dass wir für solche Extremereignisse und dass wir auch operativ bereit wären, um ein Extremereignis zu bewältigen.
Neben Klimawandel sind Erdbeben eines der grössten Risiken. Aber genau diese Schäden sind bei der Gebäudeversicherung eigentlich nicht gedeckt. Noch überlässt man das Feld weitgehend an privaten Anbietern.
Die Gebäudeversicherung Graubünden deckt im Grundsatz keine Erdbebenschäden ab. Wir sind Teil des schweizerischen Erdbebenpools und dort könnten wir aus dem Pool heraus könnten wir in einem Ereignisfall, also wenn ein Erdbeben auftritt, pro Gebäudeeigentümer bis zu 100'000 Schweizer Franken auszahlen. Aber 100'000 Schweizer Franken, hilft im Fall des Erdbebens nicht wirklich viel weiter. Das ist wirklich im Sinn von einer Soforthilfe gedacht. Wenn man sich wirklich absichern will, dann muss man bei den Privatversicherungen sich schützen. Und da Privatversicherungen haben verschiedene Produkte auf dem Markt.
Aber nur jeder siebte Gebäudebesitzer in der Schweiz hat sich privat gegen Erdbeben versichert. Das ist zu wenig, bestätigt der Marc Handleri.
Von dem her glauben wir auch, dass es sehr sinnvoll wäre, um eine gesamtschweizerische solidarische Lösung zu machen. Es gibt Bestrebungen dazu. Der Bundesrat hat Anfang dieses Jahres eine Vernehmlassung gemacht zu einer sogenannten Eventualverpflichtung. Dort würden sich alle Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümer im Fall eines Erdbebens verpflichten, mitzuhelfen beim Wiederaufbau. Und das wäre sehr eine günstige, kostengünstige Lösung. Und Gebäudeversicherungen tragen diese Lösung mit. Da gibt es noch viele Details, die man klären muss, selbstverständlich. Aber es wäre sehr ein guter Ansatz.
Im Kanton Graubünden gibt es laut dem Schweizerischen Erdbebendienst vor ETH durchschnittlich all 30 bis 40 Jahre ein Erdbeben, das mindestens leichte Gebäudeschäden verursacht. Eine erhöhte Aktivität gibt es vor allem im Unterengadin, Münstertal und in Mittelbünden. Die aktuellen Temperaturen der letzten Tage und der Wetterbericht laden nicht wirklich zum entspannten Sonnen und Brünen ein. Gleichzeitig steht die Badesaison vor den Türen. Das auf alle Fälle im Rätischen Museum zu Chur. Dort eröffnet eine neue Sonderausstellung zum Thema Badekulturen in Graubünden. Was da genau dahinter steckt, hören wir im Beitrag von Anatina Schlegel.
Ein entspanntes, warmes Bad nach einem langen Arbeitstag zum Abschalten und Geniessen. Etwa so ist heutzutage die Vorstellung vom Baden. Im 16. Jahrhundert hat die sogenannte Badekultur aber noch ein bisschen anders ausgesehen, weiss Silvia Gonzett. Sie ist Kuratorin der neuen Ausstellung «Quellness» im Rätischen Museum zu Chur. Zu dieser Zeit war das Baden noch nicht so entspannt gewesen.
Man hat in einfachen Holzwannen gebadet. Und zwar sehr lang. Man hat damals geglaubt, dass es auf die Länge drauf ankommt. Man hat also bis 10 Stunden pro Tag in so einer Wanne verbracht. Das war sicher nicht angenehm gewesen, bis man einen sogenannten Badeausschlag gekriegt hat und sich die Haut fast aufgelöst hat. Und dann hat man gefunden, das sei ein Zeichen von der Heilung.
Wegen Untersuchungen und neuer Erkenntnisse in der Forschung im 19. Jahrhundert sind die Kurmethoden dann aber angepasst und verfeinert worden. Etwa zur gleichen Zeit seien die Badekuren auch in der Psychiatrie eingesetzt worden. Und zwar in Form von einem sogenannten Tourbad.
Das war ein Deckelbad, wo man die Patienten eingesperrt hat. Also da hat nur der Kopf rausgeschaut und dort hat man entweder ganz kaltes Wasser drin oder heißes Wasser und dann mussten sie stundenlang bleiben und man hat das als Mittel, als Zwangsmassnahme eingesetzt, um die Leute zu beruhigen.
Mittlerweile kann man sich so eine Behandlung schon fast nicht mehr vorstellen. Und das, obwohl es die erst seit gut 70 Jahren nicht mehr gibt. Gerade um 1900 sind so Badekuren in Graubünden aber noch voll im Trend gewesen, sagt Silvia Gonzett.
Der Höhepunkt von diesen Bäderkulturen war so Ende 19. Jahrhundert gewesen. Da hat es boomt, da sind Gäste von überall gekommen, auf Graubünden. Und nach dem 20. Jahrhundert ist es dann zurückgegangen, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. Da sind Kurgäste ausgeblieben. Und dann auch, weil man Medikamente entwickelt hat, chemische Medikamente, die man können einsetzen konnte. Und dann sind die Badekuren eigentlich überflüssig geworden.
Heute sind Badekuren aber nicht komplett verschwunden, sondern ihre Funktion hat sich einfach geändert. Thermen und Heilbäder sind seit rund 30 Jahren nämlich wieder mehr gefragt. Sie werden die aber nicht mehr primär aus gesundheitlichen Gründen besucht, sondern zum Wellnessen und sich erholen.
Die Sonderausstellung über die Badekulturen in Graubünden im Rätischen Museum öffnet den Samstag. Wie soll der Bus, der zur Talstation vor Mettmann fährt, finanziert werden? Über das hat der Glarner Landrat gestern diskutiert. Im Raum sind zwei Varianten gestanden. Der Landrat hat sich aber für eine dritte entschieden. Laurin Michael.
Wegen dem Erdrutsch zu Schwanden ist die Strasse, die zur Talstation vor Mettmann führt, kaputt gegangen. Zwar gibt es noch eine andere Strasse, die dorthin führt, das ist aber ein grosser Umweg. Anstatt direkt von Schwanden Richtung Mettmann, wo man zuerst auf Hasle und dann den Hang drauf. Die Straße ist aber für den normalen Verkehr gesperrt und darum fährt dort nur der Bus durch, der die Leute zur Talstation von Mettmann bringt. Bis jetzt hat der Kanton Glarus die Kosten von gut 135'000 Franken vom Bus übernommen. Die sind jetzt aber gestiegen, weil der Bus einen grossen Umweg fahren müsse, sagt der FDP-Landrat und Präsident der vorberatenden Kommission, der Christian Marti.
Aufgrund des Rutschereignisses leider jetzt noch einmal stark gestiegen. Und darum hat der Regierungsrat ja beantragt, dass das ÖV-Gesetz zur Anwendung kommt und die Kosten geteilt werden zwischen dem Kanton und der Gemeinde. Der Landrat hat sich heute für einen Mittelweg entschieden, weil er bei einer raschen Umstellung das Vertrauen auf die damaligen Entscheide zugunsten der Gemeinde will schützen.
Die Kosten steigen um gut 350'000 Franken. Die neue Lösung sieht wie folgt aus. Der Kanton übernimmt wie bis jetzt 135'000 Franken plus nochmal 10%. Der Rest der Küste wird dann vom Kanton und der Gemeinde Glarus Süd je zur Hälfte übernommen. Mit dieser Lösung kann der Christian Marti leben.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Landrat entschieden hat. Und es ist ganz toll, dass die Frage von der zukünftigen Finanzierung von dieser ÖV-Linie ins Kies und damit in Freiberg-Kerpf aktiv angegangen wurde. Die Gemeinde hat den Ball ins Rollen gebracht, der Regierungsrat hat ihn aktiv aufgenommen und der Landrat hat heute den Entscheid gefällt.
Die Regelung gilt rückwirkend ab der Sommersaison 2023. Das Ganze ist für die Sommersaison. Wegen der Wintersaison ist auch noch diskutiert worden. Und zwar wegen einer Entschädigung von 30'000 Franken an den letztjährigen Busbetrieb. Aus Sicht von Rudi Schwitter, GLP-Landrat und Präsident der Finanzaufsichtskommission, ein unnötiger Beitrag.
Die 30'000 Franken ist ein Beitrag an einen Busbetrieb, der keine Wirkung zeigt. Ich denke, der touristische Hotspot, das ist allen klar, den muss man erhalten. Aber die 30'000 Franken löst das Problem, das man dort oben hat, überhaupt nicht.
Schlussendlich war der Landrat gleicher Meinung und hat den Vorschlag abgelehnt.
Nach der Sitzung vom Glarner Landrat war also klar, wie es mit dem Bus zur Talstation vor Mitmebahn weitergeht. Das sicher einmal noch für das Jahr. Nächstes Jahr soll nämlich das ÖV-Gesetz revidiert werden. Mögen ihr noch an neue Träume von früher erinnern? So vor 10, 20 oder vielleicht sogar 40 Jahren? Wie haben sich die Träume verändert und wie sehen sie heute aus? Diese drei Fragen vereint ein Film über vier Glarnerinnen und Glarner, die morgen Premiere feiern. Es berichtet der Ruth Schmenzi.
Vor über 40 Jahren hat Westschweizer Fernsehen RTS einen Dokumentarfilm über Kanto Glaris drüllt. Junge Glarnerinnen und Glarner haben in diesem Film von ihren Zukunftsplänen, Hoffnungen und Sehnsucht erzählt. Wiederentdeckt hat das Zeitdokument die Medienstelle vom Kanto Glaris. Und beim Schauen vom Film sei ihnen etwas aufgefallen, sagt Roland Wermelinger von der Medienstelle.
Und zwar, dass eben die meisten von diesen porträtierten Leuten heute ganz bekannte Persönlichkeiten sind. Und das ist eigentlich denen so rein auch journalistisch. Sofort denkt man, das wäre jetzt sehr spannend, die jetzt heute nochmal zu fragen, was ist jetzt die Bilanz?
Die vier Personen, also Dodo Brunner, Ruth Kobold, der Kasper Marti und der Martin Vogel, haben auf diese Idee, sie noch einmal zu porträtieren, positiv reagiert. Wie der neue Film schlussendlich rauskommen soll, da hat der Kanto Glaris nichts Konkretes im Kopf gehabt. Schnell klar wurde sei ihnen aber, dass sie den Film nicht selber realisieren können. Es brauche jemanden, der Erfahrung in dem hat. Darum haben sie ein bisschen umgelassen und ein Duo aus dem Kanto Graubünden gefunden.
Relativ schnell ist das Duo da aufgesprungen auf das Ganze und die haben eigentlich, ja, also wenn die nicht so den Biss gehabt hätten, die haben immer wieder nachgefragt und sind einfach dran geblieben. Und ich muss sagen, das ist dann wirklich ihr Projekt geworden. Also da hat der Kanton dann ausser so die Idee am Anfang nicht mehr mitgeholfen, sondern das ist ihr Film.
Regie geführt hat der Kopi Remund, gefilmt Stefanie Roth. Zusammen haben sie schon viel also Dokumentarfilm gemacht. Ganz ein einfaches Projekt sei es aber nicht gewesen. Corona-Pandemie ist dazwischen gekommen und die Finanzierung sei auch nicht ganz einfach gewesen. Aber sie haben durchgebissen, sagen der Kopi Remund und Stefanie Roth.
Ich glaube, es ist wie so oft bei uns. Irgendjemand hat dann keine Lust mehr und dann sagt der andere, nein, komm, jetzt schauen wir nochmal. Und ich glaube, ich hatte zuerst keine Lust mehr gehabt. Und Steffi hat dann gesagt, ja, jetzt probieren wir es nochmal.
Na, letzten Anlauf nehmen wir noch.
Genau, ein letzter Anlauf und der hat dann funktioniert, ja.
Rausgekommen ist ein Film, wo es vor allem sehr persönliche Einblicke ins Leben von diesen vier Porträtierten gibt. Also nicht nur, wie sich ihre Träume, Wünsche und Sehnsüchte von dir verändert haben, sondern auch Einstellungen und Ansichten, die früher selbstverständlich waren und heute undenkbar sind. Die Zusammenarbeit mit den vier Glarnerinnen und Glarner sei sehr gut gewesen, sagt die Bündner Kamerafrau Stefanie Roth.
Das Wichtigste ist schon auch bei so Filmen, dass die Vertrauensbasis da ist, gegenseitig. Und das ist auch eine Schwierigkeit. Wir kennen die Leute ja nicht seit 20 Jahren. Wir müssen innerhalb von kürzester Zeit das Vertrauen gewinnen und ihnen auch das Gefühl geben, dass wir sie ernst nehmen und auch nicht ausnützen und auch nicht, wenn sie darstellen in einer Form, die ihnen vielleicht nicht wohl ist dabei.
Und die Vertrauensbasis zwischen den Filmemachern und den Protagonisten muss offensichtlich da gewesen sein, weil bei der ersten privaten Präsentation vom Film haben die vier Glarnerinnen und Glarner nichts gesehen, was sie lieber hätten wollen, aus dem Film draussen haben.
Obwohl wir schon so viele Porträts gemacht haben, immer noch darüber staunen, wie offen die meisten Leute in so einer Situation, die ja nicht einfach ist, uns gegenüber sind. Und wie viel sie nachher, wenn sie den Film sehen, auch akzeptieren und sagen, das ist okay. Das finde ich immer noch erstaunlich.
Sagt der Bündner Filmemacher Kopi Remund. Ob er selber mit dem Resultat zufrieden ist, kann er nicht wirklich sagen. Einfach, weil er den Film schon zig hunderte Mal gesehen hat. Darum sind die zwei gespannt, wie der Film mit dem Namen, wenn also so kam, wie man denkt, beim Publikum ankommt.
Der Glarner Film vom Bündner Filmemacher-Duo feiert morgen im Güterschuppen das Glarus Premiere. Am 9. Juni, also am Auffahrtsdonnerstag, wird er dann auf TV Südostschweiz ausgestrahlt.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ferreira ist ein beliebter Ort für Kletterfans. Das wegen dem sogenannten Magic Wood. Das Kletterparadies steht aber auf der Kippe. Ferreira will den Ort weiter betreiben, kann das aber nicht selber finanzieren. Darum greift die Gemeinde auf ein außergewöhnliches Mittel zurück. Sie macht das Crowdfunding. Es berichtet der Luciano Cherry.
Der Magic Wood ist mehr als nur ein Wald. Es ist ein Ort, wo Kletterbegeisterte aus der ganzen Welt anschauen. Dazu gehören Parkplätze und ein Camping. Das Gebiet hat aber mehrere Probleme. Im 2022 ist die Brücke, die zum Magic Wood führt, wegen Unwetter kaputt gegangen. Der Schaden ist ja so gross, dass Ferreira die Brücke ersetzen muss. Es kommen aber noch mehr Kosten auf die Gemeinde zu, sagt der Gemeindepräsident Markus Niederhofer.
Es ist ein bisschen eine verfahrene Situation. Wir brauchen eine grössere Kläranlage, wir brauchen 50 Parkplätze mehr. Und das wollen wir eigentlich machen. Aber für das müssen wir noch Hürden nehmen.
All diese Probleme werden in Etappen angegangen. Bis Ende dieses Jahres soll die Brücke ersetzt werden. Nächstes Jahr will die Gemeinde das Problem der Kläranlage und der Parkplätze lösen. Und im 2026 schauen, ob sie die Kläranlage oder die Parkplätze eventuell erweitern muss. Das Problem ist, das kostet viel. Die Gemeinde rechnet mit 400.000 bis 500.000 Franken.
Klar gibt es einen Finanzplan, aber mit dem, was wir heute haben, ist das nicht möglich. Die Katastrophe ist eigentlich im 2022 passiert, wo die Wasserzinsen eingebrochen sind. Haben wir in der Bilanz 1,7 Millionen verloren. Das heisst, das Büchli mit 1 Million war Ende Jahr 400'000 im Minus.
Diese Kosten kann die Gemeinde Ferreira selber nicht stemmen. Darum sind sie auf die Idee vom Crowdfunding gekommen, sagt der Markus Niederhofer.
Wir gehen aber davon aus, dass die Leute, die hierher kommen, auch bereit sind, um der Gemeinde etwas zu zahlen und zu unterstützen. Und wenn wir uns vorstellen, 10'000, 15'000 Besucher im Jahr, jeder gibt 5 lieber. Die in den letzten 10 Jahren da waren, sind 2 Fränkler, 1 Fränkler. Da haben wir 400'000 bis 500'000 Franken zusammen. Und wir können den Magic Wood auch so haben, dass er nachhaltig gepflegt und unterhalten werden kann.
Die Gemeinde Ferreira wird mit dem Crowdfunding bis Ende Jahr etwa 230'000 Franken einnehmen. Das Geld soll aber nicht nur von den Besuchern und Besucherinnen vom Magic Wood kommen, sondern auch von grossen Firmen aus der Umgebung.
Wenn die Gemeinde Ferreira in der Region Viamala nicht genug einnehmen kann, geht der Camping und der Zugang zum Kletterparadies Magic Wood zu. Im Winter schneit es immer später und gerade in den tieferen Lagen gibt es auch immer weniger Schnee. Eine Möglichkeit, um das Problem ein bisschen abzufedern, ist das sogenannte Snow Farming. Was das genau ist, wie das aussieht und was es wirklich bringt, Ruth Schminzi hat sich das angeschaut.
Der Weg zum Snow Farming führt mich in die Lanzerheide. Genauer gesagt zu der Biathlon-Arena zu Landschlenz. Dort erwartet mich ein grosser Schneehügel, ein Haufen Holz, ein Lastwagen, ein Häcksler und der René Gadosch, Werksleiter der Gemeinde Landschlenz. Einfach erklärt bedeutet Snow Farming.
Der Schnee dieses Jahr produzieren für den nächsten Winter und das Ganze zu übersümmern mit möglichst wenig Verlust.
Angefangen mit dem Schnee produzieren haben es etwa Mitte Jänner. 3 Schneekanonen sind mehr oder weniger täglich gelaufen und haben den Hügel bis an Ostern wachsen lassen. Also, dass jetzt in der Biathlon-Arena etwa Schnee für rund 2 Kilometer Langlaufläufe liegt.
Man hat praktisch täglich den bisschen eingepresst und eingefräst mit dem Pistenfahrzeug und ganz am Schluss haben wir einfach den Haufen so modelliert, dass wir oben möglichst nicht flach sind, dass das Wasser nicht oben eindringen tut, weil der frisst dann am meisten Schnee weg.
Ein nicht flacher Hügel allein langt aber nicht, um den Schnee über den Sommer zu bringen. Er muss auch noch abgedeckt werden. Für das werden tonnenweise Baumstämme aus der Region, die man eh nur noch zum Einführen könnte, brauchen, geschreddert, sagt René Cadosch.
Dieses Jahr rechnen wir jetzt mit etwa 500 Kubik Festholz, wo man durch den Häcksler durchlässt, um die 7000 Kubik Schnee eindecken. Und am Schluss sollten wir ungefähr 40 bis 50 cm Überdeckung haben, überall.
Dank der Holzschnitzel sollte der Schneehaufen Ende Sommer nicht mehr als ein Viertel geschrumpft sein. Der Schnee könnte grundsätzlich für jeglichen Wintersport gebraucht werden. In dem Fall können aber die Langläufer profitieren.
Anfang November, sobald es ein bisschen kalt ist, dann schauen wir halt auch ein bisschen auf die Witterung. Man wird ihn nicht rausbringen, wenn es plus 20 Grad hat, sondern wenn es langsam anfängt zu frieren. Und dann wird man zuerst probieren, eine 2 Kilometer Läupe zu machen, da um die Arena herum, dass man anfangen kann trainieren.
Eigentlich könnten sie noch mehr Schnee produzieren, um über den Sommer zu bringen. Das grösste Problem in der Biathlon-Arena zu Lanz-Lenz ist aktuell aber der Standort des Schneehügels. Auch weil der Platz im Winter lang für etwas anderes gebraucht werde.
Eigentlich ist es die Strafrunde, die wir hier haben. Und sie ist relativ sonnig, die Strafrunde. Aber im Moment nutzen wir halt die, weil wir keinen anderen Platz haben. Und man ist am Planen und am Schauen, wo können wir etwas realisieren, das dann fix wäre. Und eventuell werden die halt auch schattiger gelegen.
Trotzdem lohnt sich laut dem René Cadosch Snowfarming, weil das gebe ihnen die Sicherheit, dass sie im November schon eine gewisse Menge an technischem Schnee haben und durch das nicht so fest auf das Wetter angewiesen sind.
Wie viel Snowfarming kostet, haben die Verantwortlichen nicht sagen. Der Kosten-Nutzen-Faktor stimme aber auf jeden Fall. Damit endet das Infomagazin von heute. Falls ihr es noch mal nachhören wollt, ihr findet alle Sendungen im Internet auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Und sonst sind wir morgen wieder zurück um die gleiche Zeit ab der Viertel ab 5. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.